Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In den ersten unruhigen Jahren der Weimarer Republik gab es nicht nur konterrevolutionäre Putschversuche, Arbeiteraufstände und antisemitische Gewalttaten, sondern auch viele politische Morde und Attentate, die überwiegend von der politischen Rechten ausgingen. Im Januar 1919 ermordeten Freikorpssoldaten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die Mitbegründer der KPD. Im Februar 1919 fiel der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner einem Attentat zum Opfer. Der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger wurde 1921 von Angehörigen der Organisation Konsul ermordet. Am 4. Juni 1922 kam es zum Attentat auf Philipp Scheidemann, dem ersten Regierungschef der Weimarer Republik, das dieser nur durch glückliche Umstände überlebte. Und nur 20 Tage später folgte die Ermordung des Außenministers Walter Rathenau, kurz nach der Unterzeichnung des Vertrags von Rapallo, der das Deutsche Reich wieder zurück auf die internationale Weltbühne holen sollte. Eine Rekonstruktion des Attentats auf den deutschen Außenminister Walter Rathenau 1924 haben wir gerade gehört. Wie aber schaut man heute, 100 Jahre später, darauf? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Historiker Professor Martin Sabro gesprochen, ehemaliger Direktor am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam und nun Senior Fellow. Von ihm ist in diesem Jahr das Buch erschienen »Der Rathenau-Mord und die deutsche Gegenrevolution«. Und ihn habe ich zunächst gefragt, wie er die Ermordung Walter Rathenaus einordnet in die Serie der Attentate auf Politiker der Weimarer Republik.
Zum einen beziehen wir uns auf die schiere Zahl der rechtsradikalen Gewalttaten und Gewaltexzesse und sehen eine Kette des sich steigernden Unheils von Angriffen auf die Republik und ihre Repräsentanten, aber auch auf die Linke insgesamt und eine enorme Verrohung der politischen Zustände. Auf der anderen Seite lassen sich aber durchaus Unterschiede erkennen. Einmal handelt es sich um Gewalttaten im Zuge der Gegenrevolution. Und 1921-22 handelt es sich auch um die Gegenrevolution, aber aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Es ortet sich der Anschlag auf Walter Rathenau ein in eine Serie politischer Attentate, die dem Ziel dienten, nicht nur unliebsame Gegner aus dem Weg zu räumen, sondern vielmehr Repräsentanten der Republik zu treffen, um sie in den Bürgerkrieg zu treiben und aus dem Chaos heraus selbst gerufen zu werden, um wieder Ordnung zu stiften. Das war der Plan dann für einen Putsch, mit dem die Organisation Konsul, das ist die in den Untergrund gegangene Brigade Ehrhardt des Freikorpsführers Hermann Ehrhardt, und dem diente die sogenannte Provokationstheorie, also der Versuch, die Linke zu einem Bürgerkrieg anzustacheln, der das Land verheeren sollte, damit dann die Reichsregierung selbst oder die Reichswehr sich auf die Unterstützung durch die Brigade Ehrhardt besinnen würde und die dann an der Spitze der pazifizierenden Truppen den Brand löschen sollte, den sie selbst erzeugt hatte, um damit dann die Regierung zu übernehmen und die Verfassung zu stürzen.
Was macht in diesem Zusammenhang Walter Rathenau gerade als Zielscheibe interessant?
Zum einen seine Prominenz als faktischer Kopf der Reichsregierung unter Josef Wirth, dem Reichskanzler. Aber Josef Wirth stand auch auf der Liste. Auch Reichspräsident Ebert stand auf dieser Liste, angeblich. Es sind jetzt Indizien, man kennt diese Liste nicht und sie war auch nicht so formell dargelegt, sondern oblag der Ausführung durch isoliert oder für sich arbeitende Terrorkommandos der OC, die gerade ohne Verbindung zur Zentrale zu agieren hatten, um Ehrhardt nicht zu kompromittieren. Denn wenn der Brand, der selbst empfohlene Brandlöscher als Brandstifter in Erscheinung getreten wäre, dann wäre sein Plan nicht aufgegangen. Zum Zweiten war Rathenau auch die Zielscheibe des rechtsradikalen Hasses und hätte der Organisation Konsul im Selbstverständnis dann auch Sympathien im ultrarechten Lager gesichert.
Es gab ja auch viele große Demonstrationen im Anschluss an die Ermordung Rathenaus. Ist da zum ersten Mal auch ein stärkeres Bewusstsein für eine mögliche Destabilisierung der Weimarer Republik entstanden?
Ja, ganz gewiss. Dieses Bewusstsein entsteht spätestens schon 1920 im fehlgeschlagenen Kapp-Lüttwitz-Putsch und begleitet die Weimarer Republik im Weiteren. Stärker noch als nach dem während des Kapp-Putsches, der durch einen Generalstreik in Deutschland niedergeworfen wurde, stärker noch vielleicht allerdings wächst das Gefühl für eine unheimliche Bedrohung. Dass es politische Attentatsplanungen und Terrorzellen gibt, die aus dem Dunkeln heraus zuschlagen können, praktisch wo sie wollen. In Kassel gegen Scheidemann, Erzberger im Schwarzwald, Rathenau mitten in der Reichshauptstadt auf dem Weg ins Auswärtige Amt zu seinem Dienstort. Das setzte die Gesellschaft in eine Unruhe, weil der Feind nicht sichtbar war, den man bekämpfen wollte. Und entsprechend fallen die Reaktionen aus. Sie sind ungeheuer heftig. Millionen sind auf der Straße, buchstäblich, von Kiel bis Konstanz, in Hamburg, in Berlin, in Leipzig, in München. Bei der Trauerfeier für Rathenau wälzt sich eine millionenlange Schlange hinter dem Katafalk her zum Grab in Oberschöneweide. Im Reichstag spielen sich tumultuöse Szenen ab. Und die Arbeiterbewegung findet mit KPD, SPD und USPD zu einer kurzfristigen Aktionseinheit und sie ruft einen Streik aus. Aber gegen wen richtet sich der Streik? Gegen einen unsichtbaren Feind? Es wird ganz schwer, das zu erklären und man spricht dann von einem Demonstrationsstreik, der sich aber faktisch gegen die Republik richtet und nicht gegen ihre Feinde. Insoweit geht die Empörung ein Stück weit ins Leere. Nicht auf juristischer oder politischer Ebene. Dort läuft Reichskanzler Wirth zu großer Form auf mit diesem berühmten Satz, den er im Reichstag äußert, als er erschüttert vor den Reichstag tritt und auf die Rechte schaut und sagt, da steht der Feind, der sein Gift in die Adern eines Volkes träufelt und dieser Feind steht rechts. Tatsächlich kommt es auch zu einschneidenden politischen Maßnahmen, zu Notverordnungen, Republikschutzverordnungen, die dann in ein Gesetz gegossen werden und die Angriffe auf Mitglieder der Reichsregierung mit der Todesstrafe bedrohen, Zeitungen, Vereine zu verbieten erlaubt und den Schutz der Republik verlangt und durchsetzen will. Allerdings muss bei den Verhandlungen im Reichstag ein Kompromiss mit den Konservativen eingegangen werden, auch um eine Abspaltung Bayerns in dieser Hinsicht zu verhindern oder besser gesagt rückgängig zu machen. Und deswegen gilt der Schutz nicht mehr der Republik als Staatsform, sondern der Schutz gilt der Verfassung. Das scheint dasselbe zu sein, ist es aber nicht, denn die Verfassung erlaubte ihre eigene Veränderung auf legalem Weg und damit auch die Abschaffung der Republik. Und schon das durchlöchert das Republikschutzgesetz enorm und faktisch wird es später zu einer Waffe gegen links und nicht gegen rechts.
Das war quasi die Achillesferse der Weimarer Republik?
Ja, in gewisser Weise. Ach, die Republik hatte so viele Achillesfersen. Wenn wir noch einmal zu Rathenau selbst zurückkommen, er hatte versucht, diese Achillesferse zu schützen, indem er aus dem wilden Trotz gegen den Versailler Vertrag und seine Sanktionen eine rationale Politik zu entwickeln suchte, die auf Ausgleich bedacht war. Und in Abkommen mit der französischen Seite Louis Loucheur hatte er schon vor seiner Zeit als Außenminister herausverhandelt, dass die Reparationen nicht in Goldmark ausschließlich gezahlt würden, sondern in Sachlieferungen und Sachleistungen zum Wiederaufbau der verheerten Gebiete in Nordfrankreich. Und daran sollten dann auch deutsche Unternehmen beteiligt werden, sodass am Ende das entstehen hätte können, was wir heute eine Win-Win-Situation nennen. Das rief allerdings den Ärger Englands hervor. Und nachdem in Frankreich die Präsidentschaft gewechselt war und der Ministerpräsident nicht mehr Clemenceau, sondern Poincaré hieß, der sehr stark auf eine Verschärfung der Bedingungen drängte, im Grunde den Krieg mit friedlichen Mitteln weiterführen wollte, damit war die Erfüllungspolitik vielleicht schon am Ende.
Terror von rechts hat ja eine lange Geschichte, ging auch nach 1945 weiter. Herr Szabo, war die junge Demokratie der Bundesrepublik dagegen eigentlich besser gefeit als die Weimarer Republik?
Ja, eindeutig, weil in diesem Fall auch die Alliierten, die Westalliierten und aber natürlich auch die Sowjetunion da sehr darauf achteten, dass sich eine rechtsradikale Infragestellung der sowohl der Besatzungsmacht wie auch der demokratischen Verhältnisse nicht wieder ereignen würde. Das merkt man etwa an der Unterwanderung der FDP anfangs der 50er Jahre im sogenannten Naumann-Kreis. Das wurde von der englischen Besatzungsbehörde, von den Briten, unterbunden. Zum anderen haben wir in der Bundesrepublik eine sehr viel stärkere bürgerliche Mitte, die im Rahmen der sogenannten Re-Education tatsächlich in die demokratischen Verhältnisse hineinfand, später sogar eine Fundamentalliberalisierung, wie wir das nennen, durchlief und heute in ihrer politischen und auch in ihrer Erinnerungskultur so stark gefestigt sind, dass ein Vergleich mit den Weimarer Verhältnissen sich völlig verbietet. Andererseits gibt es am rechten Rand durchaus eine nicht abreißende Kette rechtsradikaler Gewalttaten, die früher deutlich unterschätzt wurden in ihrem Zusammenhang, in ihrer Bedeutung, in ihrer Brutalität. Wenn wir von den Werwölfen angefangen über das Oktoberfestattentat bis zum NSU und den Attentaten von Hanau und Halle schauen, so gibt es doch eine kaum enden wollende Kette von Gewalttaten, die sich in vielfacher Hinsicht phänomenologisch gar nicht so sehr unterscheidet von dem Rechtsterror der Weimarer Republik. Die Wehrsportgruppe Hoffmann etwa in den 70er Jahren, die Anlegung von Waffenlagern, die paramilitärische Ausbildung, die antisemitischen Verschwörungserzählungen und Mythen, all das gleicht sich durchaus in mancher Hinsicht. Trotzdem bleiben auch die Unterschiede bemerkenswert. Die Attentate der frühen Weimarer Republik, über die wir sprechen, richteten sich gegen die Repräsentanten des Staates, die obersten Vertreter der Demokratie. Die Attentate der jüngeren Zeitgeschichte hingegen eher gegen rassistisch Verfolgte, gegen Minderheiten. Und sie wurden oft begangen, selbst von politischen Außenseitern, während ein Merkmal des Rechtsterrors der Weimarer Zeit der Umstand ist, dass die Attentäter sozial gut vernetzt waren, in der Regel aus sehr bürgerlichen, gutbürgerlichen, großbürgerlichen Verhältnissen kamen und auch vor Gericht diesen Vorteil ausspielten und sich im Grunde als Teil des Staatswohls verstanden.
Warum ist es so wichtig, aus heutiger Sicht an die Ermordung von Walter Rathenau vor 100 Jahren zu erinnern?
Die Erinnerung wachzuhalten bezieht ihren Wert einmal daraus, dass sie uns Orientierung gibt in den Konflikten, die wir heute haben. Zum anderen auch uns vielleicht über den Abstand eine bessere Einordnung erlaubt. Wie gefährdet sind wir eigentlich? Handelt es sich bei der Frage der Gefährdung vielleicht auch, wie das ein Kollege mal Sebastian Ulrich genannt hat, um eine Hysterisierungsagentur, weil eben tatsächlich Weimar doch nicht Bonn und nicht Berlin ist. Das kann man unterschiedlich beantworten. Und dann gibt es natürlich ein erinnerungskulturelles Interesse an Rathenau, der eine Epochenfigur gewesen ist, der Zeitgeschichte, dessen weiteres politisches Tun vielleicht die Republik in eine andere Richtung hätte drängen können. Und ich finde, dass Geschichte nicht nur dazu dient, Blaupausen für die Gegenwart herzustellen, sondern auch zu zeigen, erstens, dass es auf uns, auch auf den Einzelnen, die Einzelne ankommt, und zum anderen, wie viele Abzweigungen Geschichte eigentlich erlaubt hätte, ermöglicht hätte. Und daraus kann man auch Energie beziehen für eine bessere Zukunft. Insoweit gibt es unterschiedliche Begründungen, warum man sich mit dieser doch traurigen Facette der älteren deutschen Zeitgeschichte beschäftigen sollte.